NDR Info.
Zeitzeichen.
Im Jahr 1831 entdeckt Justus von Liebig das Chloroform.
Alles erinnert an schwere Folter. Wer im frühen 19. Jahrhundert operiert wurde, der war wirklich ein Patient, ein Leidender. Denn die Chirurgen amputierten, richteten Knochenbrüche, entfernten Tumoren, aber sie kannten keine Mittel für die Narkose. Die englische Schriftstellerin Frances Burney Dudley schrieb 1811 nach einer Brustamputation:
Als dann der fürchterliche Stahl in meine Brust gejagt wurde und Venen, Arterien, Fleisch, Nerven durchschnitt, bedurfte es keiner Aufforderung mehr, mein Schreien nicht zurückzuhalten. Das Übel war so schwer, der Fall so heikel, dass die Operation einschließlich Nachbehandlung und Verband 20 Minuten dauerte. Eine Zeit, während der ich so intensiv litt, dass es kaum auszuhalten war.
Viele Patienten starben unter diesen Schmerzen an Herzversagen oder ihr Körper befreite sie zumindest kurzfristig von der Tortur.
Zweimal, glaube ich, verlor ich das Bewusstsein. Jedenfalls erinnere ich mich zweimal an einen Abgrund, in den ich fiel.
Der schottische Arzt James Young Simpson hatte recht, als er um 1840 schrieb:
Jeder Schmerz ist zerstörerisch in seiner Wirkung auf den Menschen.
Der Mann aus Edinburgh war ein mitfühlender Humanist und streng genommen ein Ketzer.
Die Kirche hat ja im Wesentlichen überliefert, dass Schmerzen auszuhalten sind. So war es einfach nicht in den Gedanken der Menschen, dass man Schmerzen bekämpfen muss. Weil die Kirche hat gesagt, ich muss sie aushalten, also habe ich sie ausgehalten.
Sagt die Medizinhistorikerin Dr. Heike Petermann von der Universität Münster. Schmerz galt unter dem Einfluss der Kirche als gottgefälliges Leid für Sünde und Verfehlung. Die Frauen hatten es sogar schriftlich. Altes Testament, Genesis 3,16.
Viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder.
Ein wirksames Narkosemittel wurde als Utopie verspottet. 1839 schrieb der namhafte Pariser Chirurg Louis Valpeau:
Die Vermeidung von Schmerzen bei Operationen ist eine märchenhafte Vorstellung. Und man sollte sich heute nicht mehr damit abgeben. Das schneidende Messer und der Schmerz sind der Chirurgie zwei Begriffe, mit denen der Kranke nie einzeln in Berührung kommt. Vielmehr muss er sich deren Zusammenwirkung gefallen lassen.
Da irrte Valpeau. Er unterschätzte wohl den Aufschwung der jungen Naturwissenschaften. So hatte viele hunderte Kilometer östlich von Paris der deutsche Professor Justus von Liebig begonnen, chemische Grundlagenforschung zu betreiben.
Das ist im Prinzip die Keimzelle, in der hier alles begann, die Gießener Chemie. Und zwar war das 1825.
Der Chemiker Professor Dr. Wolfgang Laqua steht zwischen alten Mörsern und Reagenzgläsern. Alles Originale aus dem frühen 19. Jahrhundert. Er betreut das Justus-Liebig-Museum in Gießen. Der Ort, an dem die Chemie revolutioniert wurde.
Die Chemie hatte keinen Stellenwert. Kein Mensch wusste, dass Chemie eine ernsthafte Wissenschaft ist, dass die Ergebnisse der chemischen Forschung irgendwie wichtig sein könnten für das Wohl der Menschheit.
Justus von Liebig bewies das Gegenteil. Sein Mineraldünger sorgte weltweit für ertragreiche Ernten. Fleischextrakt und Backpulver aus seinem Labor werden noch heute nach der fast gleichen Rezeptur verkauft. Liebig war ein Mann der praktischen Anwendung. Aber nicht jede seiner Entwicklungen erwies sich unmittelbar als nützlich. Im Jahr 1831 stellte der Chemiker einen chlorierten Wasserstoff her, der als Chloroform bekannt wurde. 16 Jahre später wurde die Bedeutung dieser Substanz erkannt.
Das wird die Welt auf den Kopf stellen,
notierte 1847 Dr. James Young Simpson. Sein Selbstversuch mit Chloroform bescherte ihm eine tiefe Bewusstlosigkeit. Schon bald setzte Simpson es in seiner Praxis ein. Die Nachricht von erfolgreichen Anwendungen mit Chloroform machte schnell die Runde. Die Allgemeine Augsburger Zeitung schrieb noch im gleichen Jahr:
Dem Edinburgh Mercury zufolge hat Professor Simpson ein neues, den Schmerz übertäubendes Mittel entdeckt, welches den Schwefeläther bei chirurgischen Operationen bald verdrängen werde. Es soll vor dem Schwefeläther den Vorzug haben, dass es schneller und mit geringerem Quantum betäubt, jeden Apparat überflüssig macht, indem man dem Patienten bloß Mund und Nase mit etwas wenigem dieses Stoffes bestreichen braucht.
Chloroform war, wie der Bericht nahelegt, nicht das erste Narkotikum, aber es schien wesentlich verträglicher als Äther. Mit dieser Substanz hatten ein Jahr zuvor zwei Ärzte an der Universität Boston, Massachusetts, die erste aufsehenerregende Anästhesie vorgenommen.
Meine Herren, Sie sehen den geschwollenen Kiefer dieses Gentleman.
William Morton, der leitende Arzt, setzte nun das Skalpell an, schnitt tief in das Fleisch, um den Tumor zu entfernen. Der Patient blieb still. Dafür reagierte das Auditorium gereizt. Die Studenten und Mediziner glaubten an einen Schwindel.
Sauber! Fokus, Fokus!
Glauben Sie doch, meine Herren, das ist kein Trick!
Dem Patienten wurde eine Geschwulst entfernt und er versicherte glaubhaft, nichts gespürt zu haben. Death of Pain, Tod des Schmerzes, nennen die Amerikaner diesen Tag der ersten Narkose noch heute. Aber damals trafen die neuen Narkotika anfangs auf große Vorbehalte. Ausgerechnet viele Chirurgen wehrten sich gegen die Anwendung.
Es gab bei den Chirurgen sehr große Widerstände, einfach weil sie es nicht geglaubt haben und weil sie befürchteten, dass sie eben an Ansehen verlieren würden.
Denn die Chirurgen hatten einen Ruf zu verlieren. Angesichts fehlender Narkotika galt lange...
Ein guter Chirurg war ein Chirurg, der schnell war. Es gibt so Überlieferungen, dass Larry, der also französischer Feldchirurg war, ja, dass es ihm möglich war, Amputationen des Beines innerhalb von einer Minute zu machen.
Aber nach und nach freundeten sich auch die Chirurgen mit den neuen Substanzen an. Zu verlockend war die Aussicht auf einen Eingriff in Ruhe. Zudem hatte sich der Zeitgeist verändert.
Der entscheidende Meilenstein war im Prinzip die Romantik. Das mag jetzt zwar merkwürdig anmuten, wenn man über die Geschichte der Anästhesie spricht, aber Voraussetzung dafür, dass man Schmerzbekämpfung bei Operationen für notwendig erachtete, war, dass man in Gedanken der Menschen Körper, Geist und Seele als Einheit betrachtete und nicht mehr wie im 18. Jahrhundert den Körper als Maschine und den Geist als etwas Separates.
Bald hieß es nicht mehr Narkose, ja oder nein, jetzt war die Frage Chloroform oder Äther. Im Jahr 1857 erlebt Chloroform den Durchbruch. Die englische Königin Victoria erwartet ihr achtes Kind und dieses Mal wollte sie eine schmerzfreie Geburt.
Chloroform hatte den Erfolg dadurch, dass es bei Königin Victoria bei der Geburt Prinz Leopold das erste Mal angewandt wurde. Das war nicht nur der Durchbruch des Chloroforms, das war auch Durchbruch der Narkose. Sie fand eben die Anerkennung, weil man gesagt hat, wenn die englische Königin sich dieses Mittel verabreichen lässt, dann muss es ein gutes Mittel sein, weil eben die englische Königin nicht unnötiges Risiko eingeht.
Ein Trugschluss. Zwar überstand Queen Victoria die Chloroformgabe, aber anderenorts wurde von schweren Zwischenfällen und Todesopfern berichtet. Das größte Risiko dabei, die frühen Narkosen konnten nur ungenau dosiert werden.
In den Anfangsjahren gab es ein Riesenproblem. Man hatte so Abschätzungen, Temperatur und wie viel Chloroform brauche ich oder auch eben wie viel Äther brauche ich. Und was natürlich auch noch hinzukommt, Narkosen im 19. Jahrhundert waren ohne Gabe von Sauerstoff. Und da alle Narkotika grundsätzlich die Atmung unterdrücken, war es einfach so, dass das Risiko sehr hoch war. Man konnte nicht sehr lange Narkosen machen.
Die Operationen blieben hochriskante Eingriffe. Auch wenn die Ärzte jetzt erste wirksame Substanzen gegen den Schmerz besaßen, so litt die Chirurgie noch unter ihren ureigenen Begrenzungen. Die Medizinhistorikerin Dr. Heike Petermann.
Die Anästhesie an sich hat nicht zu einem Durchbruch der Chirurgie geführt, weil das große Problem im Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Infektionen in den Krankenhäusern. Es war also nicht so, dass man gesagt hat, weil ich jetzt Narkosen machen kann, deswegen kann ich jetzt anderes operieren, kann länger operieren. Erst mit der Einführung der Antisepsis und Asepsis und später dann mit den Diagnostikverfahren wie Röntgen, Ende des 19. Jahrhunderts hatte man dann auch zum einen bessere hygienische Verhältnisse, aber zum anderen auch bessere Kenntnisse über die Verhältnisse im Körper.
Mit diesem Aufschwung der Chirurgie wurde auch die Narkosetechnik verfeinert. 1898 gelang die erste Rückenmarksanästhesie. Lachgas und Äther verdrängten Chloroform. Die Substanz hatte die meisten schweren Zwischenfälle herbeigeführt. Die Narkose etablierte sich, aber zumindest in Deutschlands Operationssälen gab es heftigen Streit um die Kompetenzen. Der Greifswalder Chirurg Friedrich Pelz-Leusten schrieb noch 1925 in seinem populären Lehrbuch:
Narkosespezialisten wie in Amerika haben wir glücklicherweise noch nicht und werden hoffentlich auch damit nicht beschert werden.
Standesdünkel im Operationssaal. Nach dem Willen der meisten Chirurgen sollte es keine Narkoseärzte geben, eine Spezialisierung, die in den USA und in England längst eingesetzt hatte. Es war eine Blockade, die sich hartnäckig gegen eine neue Aufgabenverteilung wehrte.
Grundsätzlich kann man sagen, bis zum Zweiten Weltkrieg war die Anästhesie in den Händen der Chirurgen. Es gab bekannte Chirurgen wie Sauerbruch, die sich vehement gewehrt haben, dass die Anästhesie als eigenes Fach sich etabliert. Sie wollten die Hoheit im Operationssaal für sich behalten und da störte natürlich noch so ein zweiter Mediziner, der vielleicht auch dem Chirurgen über die Schulter guckt und ihm an dem einen oder anderen Punkt sagt, dass er da vielleicht nicht so ganz gut handelt.
Entsprechend lang brauchte die deutsche Anästhesie, um auch in Forschung und Lehre international Anschluss zu finden.
In den 30er Jahren hat sich die Anästhesie im angloamerikanischen Raum zuerst etabliert, mit ersten Lehrstühlen. Und hat dann über den Austausch nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen deutschen Medizinern und amerikanischen Medizinern einen Aufschwung gewonnen. Allerdings dauerte es noch bis zum Jahr 1953, bis die Anästhesie sich als Fachgebiet etabliert hatte.
Heute ist der Anästhesist ein Facharzt, ohne den keine Operation beginnt.
Ich schalte jetzt die Beatmungsmaschine ein. In diesem Zustand, der Patient schläft jetzt ganz tief, er ist völlig entspannt. Versuchen wir ihn jetzt während der Operation zu halten. Dann hat er keine Schmerzen und der Operateur kann problemlos operieren.
Viel zu aufwendig ist die Narkose geworden, als dass sie nebenbei von Krankenschwestern oder Chirurgen durchgeführt werden kann. Aus der simplen Gabe von Inhalationsgasen wie Chloroform oder Äther ist ein Mix verschiedener Medikamente geworden, der eine schonende und gut steuerbare Anästhesie ermöglicht.
Atmen Sie mal tief ein und aus. Mal tief ein- und ausatmen.
Dabei haben die Anästhesisten entgegen landläufiger Vorurteile einen passenden Cocktail für jeden Patienten. Professor Dr. Ulf Börner von der Universitätsklinik Köln.
Es gibt keinen Menschen, der keine Anästhesie und keine Narkose bekommen könnte. Wenn er sie braucht, muss er sie haben. Also was der Professor Brinkmann in der Schwarzwaldklinik sagte, der Narkoseschock würde den Patienten umbringen, das ist Humbug. Das ist Quatsch. Also anästhesiebedingte oder speziell durch Narkoseverfahren verursachte Zwischenfälle sind sehr selten. Todesfälle durch Narkose werden heute beziffert in der Größenordnung von 1 zu 200.000.
Und die Fortschritte der Anästhesiologie ermöglichen spektakuläre Eingriffe.
Wir haben hier Patienten, die werden in örtlicher Betäubung am Gehirn operiert. Weil es bestimmte Regionen im Gehirn gibt, die nah an den Zentren für Verständnis von Sprache und für Sprechen liegen. Und es ist natürlich gefährlich, da zu arbeiten, ohne dabei bleibende Schäden zu setzen. Und Neurochirurgen sind auf die Idee gekommen, zu sagen, würde man diese Patienten während der Operation wach haben und würde man auch noch ein gezieltes Gespräch durch einen speziell ausgebildeten Psychologen durchführen, dann kann man vielleicht sehr viel radikaler an dem Tumor sein, ohne den Patienten zu schädigen. Und wir von der Anästhesiologie betreuen diese Patienten.
Der Facharzt für Anästhesie beherrscht aber heute nicht nur die Narkose. Sein Fachgebiet hat sich längst erweitert. Die Medizinhistorikerin Dr. Heike Petermann.
Und zwar beruht die Anästhesiologie heute auf den vier Säulen Narkose, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie. Sie umfasst also einen breiten Bereich.
Narkose wirkt. Nur wie und warum konnte auch 180 Jahre nach der Entdeckung des Chloroforms nicht wirklich entschlüsselt werden. Professor Ulf Börner.
Wir wissen noch wenig über die Art der Wirkung. Wir vermuten, dass Anästhesiemedikamente mit vielen Zellen des Körpers irgendwie in Wechselwirkung treten. Aber es ist nur von wenigen eindeutig bekannt. Und so ist die Art und Weise, wie Narkose wirklich stattfindet, unbekannt. Was in den Hirnzellen passiert, ist immer nur vermutet, aber nie klar bewiesen worden.
Die Anästhesiologie hat also noch einige Fragen zu beantworten. Sicher ist, sie hat den Schmerz besiegt. Gott gewollt, wie von der Kirche lange behauptet, war der ohnehin nie. Denn schon Adam wurde vom Allmächtigen in die Narkose versetzt, bevor er aus seiner Rippe Eva erschuf.
Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen niederfallen und er schlief ein. Und er nahm seiner Rippen eine und schloss die Stätte zu mit Fleisch.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an die Entdeckung des Chloroforms im Jahr 1831. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.